Ich lese uns zur ersten Stelle aus 1. Korinther 10. Da sagt die Bibel in Vers 11, und sie hat vorher berichtet von wunderbaren geistlichen Dingen, wie der Fels Jesus Christus geschlagen wurde und die Leute aus diesem Wasser des Lebens trinken durften, bildhaft. Das Zweite eben, wie trotzdem Begierde da war nach Bösem, wie dann trotzdem Götzendienst da war, wie Unzucht da war und Murren. Und dann sagt die Schrift, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Sagt also die Heilige Schrift, das Alte Testament ist unter anderem geschrieben, dass wir lernen. Und zwar, dass wir nicht die gleichen Fehler machen wie das Volk Israel, beziehungsweise, dass wir begreifen, was Gott für geistliche Grundprinzipien hat. Das sieht man oft im Neuen Testament mit einer direkten Rede und oft ist dann im Alten Testament ausführlich in der Bildersprache beschrieben. Und ich möchte heute etwas betrachten von der Schrift her, punktuell, weil das Thema ist zu breit, als dass man es auf einmal abhandeln könnte. Und zwar, ich möchte die zwei Propheten Elia und Elisa ansehen unter dem Aspekt und unter der Überschrift, was muss man tun oder wie soll man geistlich vorgehen, dass eine von Gott gegebene, echte, erweckliche Arbeit, egal auf welcher Ebene, das Echtes von Gott her in die nächste Generation übergeht, ohne zu versanden. Jeder, der die Bibel kennt, weiß, dass das ein Problem ist. Und wenn man jetzt mal das näher so untersucht, dann stellt man fest, dass wenn dieser Übergang, der bei Elia, Elisa da war, wenn das nicht funktioniert, dann versucht man in der Regel, und das ist menschlich, aber leider völlig falsch, dann versucht man das mit menschlichen Mitteln nachzuhelfen, was Gott verweigert hat. Und das ist ein Drama. Aber man möchte zuerst in 1. Könige 17, Elia uns ansehen. Elia bedeutet Jahwe oder Jehova, man weiß ja nicht, wie man das Wort ausgesprochen hat, der alttestamentliche Gottesname, JHWH, Tetragramm. Jahwe ist mein Gott. Und der erste Teil dieses Textes handelt von etwas Hochinteressantem. Und zwar, jetzt kommen wir in unsere menschliche Natur hinein. Er handelt davon, was Gott mit schwachen Menschen tut, die mit absoluter Schwachheit behaftet sind, die vielleicht selber kein so großes Zutrauen zu sich selber haben, die vielleicht selber sich ihrer Begrenztheit sehr bewusst sind, die eher verzagt sind. Was macht Gott mit Menschen, wenn er sie benutzt? Das heißt, der erste Teil ist der Teil der Vollmacht. Wo man sieht, wenn Gott eingreift, dann zieht auch die biblische Vollmacht, völlig egal, ob hier jemand stark oder schwach ist. Also es ist der Idealfall. Im zweiten Teil werden wir etwas sehen beim Elia, das ist die menschliche Seite. Auch Menschen, die Vollmacht haben, haben eine menschliche Seite. Und die menschliche Seite ist oft die Seite, wo Schwachheit ist, wo Niederlage geschieht, wo es nicht ideal läuft. Und die Bibel beschreibt uns das so eingehend, dass diese zwei Dinge, absolute Vollmacht, absolute menschliche Begrenztheit, dass sie wie siamesische Zwillinge einhergehen und nicht voneinander getrennt werden können. Von daher bin ich äußerst vorsichtig und sehr, wie soll ich es nennen, beunruhigt, wenn ich auf Perfektionismus treffe. Weil immer wenn Leute mir perfektionistisch begegnen oder idealistisch, ist immer klar, sie verdrängen dann die Seite der Schwäche. Die Bibel geht immer davon aus, absolute Vollmacht von Gott, also der Teil, der von Gott kommt, ist perfekt. Der Teil, der vom Menschen kommt, ist in der Regel leider nicht perfekt, weil der Mensch ein gefallener Mensch ist und nur ein Werkzeug Gottes und es hat seine Begrenzungen. Ich bin einmal beim Automechaniker gewesen, in der Werkstatt. Da ist ein Reifen nicht mehr runtergegangen, weil eine Schraube so tief eingerostet war. Und da war ein junger Mann, der hat mich beeindruckt. Der ist dann hingegangen mit einem Schraubenschlüssel. Ich kann nicht mal sagen, was für einer war. Auf jeden Fall hat er da sein Werkzeug gehabt und hat er angefangen zu drehen. Das erste Mal, das zweite Mal, Schlüssel kaputt. Der ist in aller Gemütsruhe hingegangen, hat den nächsten Schlüssel geholt. Wieder angesetzt, wieder gedreht. wieder kaputt. Ich weiß nicht, ob es 4, 5 oder 6 Mal war. Ich war schon kurz drauf, dass ich zu ihm sagte, bohr's doch auf, mach irgendwas Extremes. Und dann plötzlich hat es einen Schlag getan und es hat funktioniert. Und so müssen wir das uns auch vorstellen. Das menschliche Werkzeug ist oft schwach und taugt nichts und versagt. Aber der, der es tut, nämlich Gott, der versagt nie und der dreht so lange dran, bis es funktioniert. Das hat mich tief beeindruckt. Also muss ich sagen, der junge Mann, seither habe ich auch ein gewisses Zutrauen zu ihm, weil ich habe gesehen, der gibt nicht auf. Gell? Wie viel mehr müssen wir dann Zutrauen zu Gott haben, der sein Wille durchsetzt, geistlich? Und das sehen wir auch hier. Bei diesem Elia ist Vollmacht, ungeheure Vollmacht, und sie beginnt mit Vers 1. Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn ging an ihn folgendermaßen. Hier ist ein Mensch, der widersteht dem König Israels. Und das ist ein Zeichen für Vollmacht. Wenn Vollmacht wirklich vor Gott her da ist, dann gibt es kein Ansehen der Person. Ich hatte mal mit einem theologisch hochgezüchteten und ausgebildeten Menschen Auseinandersetzung am Kaffeetisch. Soll ja vorkommen. Er hat mir dann einen Vorwurf gemacht, den stecke ich locker weg, weil der trifft auf den Herr Jesus zu und der trifft auf die Jünger zu. Er hat mich dann ganz entsetzt angeguckt und hat gesagt, aber du hast doch nicht studiert. Und er hat gesagt, nee, aber recht habe ich trotzdem und du nicht. Und dein großer Professor, dein großer Guru, der liegt ganz daneben. Wisst ihr, das Problem ist, wo ist meine Vollmacht her? Ist sie von Gott, kann ich auch dem König widerstehen. Ist sie nicht von Gott, dann nützt gar nichts. Wobei ich nichts gegen gute Ausbildung sage, dass man es richtig versteht. Aber es nützt nichts, wenn es nicht von Gott ist. Und wenn es von Gott ist, möchte ich nochmal betonen, dann hast du in der Regel 3 Zeugnisse. Du hast das Zeugnis bei dir selber in deinem Herzen. Du hast das Zeugnis deines näheren Umfeldes und du hast das Zeugnis deines ferneren Umfeldes. Das heißt, du hast ein dreifaches Zeugnis, das vor Gott ist. 2. Korinther 13, 1 sagt, jede Sache, da steht im Griechischen Rema. Rema ist die Bezeichnung für das Wort Gottes, für eine Rechtssache, für etwas Verbindliches, für etwas, das wirklich zieht. Und dann hat man in der Regel 2 oder 3 Zeugnisse. Das heißt, das merkt das Umfeld. Ich habe jetzt gerade einen Fall, privat, gemeintlich, wo ich jemand versucht zu überzeugen, dass er vorsichtig sein soll, weil er hat nur ein Zeugnis, sein eigenes. Und die Zeugnisse der anderen 2, die er unbedingt braucht, die sind nicht da. Du hast hier etwas, da ist Vollmacht da und die schlägt durch. Und wenn Vollmacht da ist von Gott her, dann spielt auch deine menschliche Schwäche keine Rolle mehr, dann schlägt sie durch. Er sagt dann ihrer Prophetie, dass kein Regen fallen wird. Das ist in Israel ein Drama gewesen. Das bedeutet, politisch treten Nöte auf. Das war für den König keine Kleinigkeit. Und jetzt sagt er was ganz Einfaches. Und das ist für uns wieder wichtig. Und nochmals, dass wir uns richtig verstehen. Diese Bilder, die hier ein Elia oder ein Elisa darstellen, betreffen Gläubige. Das entspricht den Gläubigen des neuen Bundes, den Wiedergeborenen. Es geht natürlich nicht für die Ungläubigen. Über die Ungläubigen kam das Gericht herein wie ein Fallstrick. Und das muss uns klar sein. Ich möchte es auch nochmals betonen, wenn wir uns jetzt sehr stark mit Gläubigen beschäftigen. Wenn ein Mensch nicht durch wirkliche Überführung von Sünden und wirklich durch eine tiefgreifende Buße so weit kam, dass Gott sein Herz völlig öffnen konnte und er die Erlösung, die der Herr Jesus erworben hat, die Reinigung durch sein kostbares und teures Blut erlebt hat, dass er zur Wiedergeburt durchbrach, dann gelten diese Dinge für den nicht. Weil dann ist er verloren. Dann ist er, ich sage es mal vorsichtig, in höchster Lebensgefahr, geistlich. Ist aber jemand durchgebrochen zur Wiedergeburt, ist jemand wirklich echt, dann kann aus seiner Schwäche und seine Begrenztheit und sein eigenes Unvermögen, wenn Gott ihn benutzen will und wenn Gott ihm Vollmacht gibt, nicht hindern. Das ist ein wichtiger Punkt. Das hindert dann nicht, weil Gott das Herz ansieht und ihn trotzdem benutzt. Und siehst du, Elia, er sagt ihm in Vers 4, du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn jemand wirklich Vollmacht hat, wenn wirklich Erweckung ist, wenn wirklich von Gott her lebendiges Leben da ist, dann glaubt man dem Wort. Wisst ihr was das heißt? Dann brauchst du keine Bücher zu lesen, ob der Schöpfungsbericht wahrscheinlich ist oder stimmen kann. Dann weißt du, Anführungszeichen, du weißt, dass der Schöpfungsbericht stimmt. Du weißt, dass Gott die Erde in 6 Tagen a 24 Stunden geschaffen hat. Und du weißt, dass er am letzten Tag geruht hat. Du weißt es einfach. Das ist ein Zeichen von geistlicher, klarer Beauftragung und Vollmacht. Du weißt es, du brauchst es nicht beweisen. Das nächste, was hier kommt, das ist ein ganz zentraler Punkt. Er glaubt Gott, dass er ihn versorgen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, war gleich null. Wenn tatsächlich kein Regen mehr kommt, er ist schon mal Bach, ja, wie wird Gott das machen? Und er macht es dann ganz einfach, er glaubt ihm. Er glaubt dem, was Gott gesagt hat, und dann geschieht das Wunder, nämlich die Raben versorgen ihn und der Bach fließt so lange, wie es der Wille Gottes ist. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das sieht man hier. Und hier hat die Menschennatur des Elia noch nicht dazwischen gefunkt. Gott hat für alles seine Zeit. Ich kann oft nicht sagen, wann ändert sich der Zeitplan Gottes. Gott ist souverän. Gott bestimmt, wann sich sein Zeitplan ändert. Er hätte den Elia die ganze Zeit in der Wüste lassen können und hätte die ganze Zeit Wasser fließen lassen können und hätte die ganze Zeit die Rabe geschickt. Wäre kein Problem für Gott gewesen. Aber Gott ändert seinen Plan. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns. Einmal steht in dem Psalmen, ich will die Änderungen oder Veränderungen ertragen, die der Herr über mich beschlossen hat. Und das ist ein schwerer Punkt. Das ist das, was uns oft nicht gefällt. Wir haben Vorstellungen. Das kommt aus unserer Begrenztheit. Aber Gott ist souverän und er hat mit uns einen Plan. Und hier passiert es tatsächlich, dass der Bach austrocknet. Und jetzt schickt ihn Gott zu einer Witwe, die selber nichts hat. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wir haben einfach vom menschlichen Denken her, und wenn Erweckung oder geistliche Hochblüte, so möchte ich es mal nennen, wenn wirklich die zu Neige geht, dann beginnt man menschlich zu denken. Ja, das kann doch nicht sein, jetzt kriege ich doch ein Problem. Wisst ihr, was dann kommt? Die zweitböseste Waffe des Teufels, die Sorge. Sünde ist die böseste Waffe. Sorge ist die zweitböseste. Dann kommt die Sorge durch die Hintertür. Ja, wird es reichen? Wird Gott helfen? Er schickt ihn zu einer Witwe. Dann geschieht das Wunder. In Vers 14, so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden regnen lassen wird. Er sagt ihm also wieder etwas und sagt, so wie du an der Bach Krit gegangen bist, geh zu der Witwe, die nichts hat. Geh zu der Witwe, die selber am Verhungern ist und ich werde dich versorgen. Menschlich? Unsinn. Geistlich? Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Eine Verheißung, eine Zusage Gottes. Es war schon eine Verheißung Gottes, an den Bach Krit zu gehen. Und es ist eine Verheißung gewesen, zu der Witwe zu gehen. Das heißt, wenn jemand wie der Elia vor Gott echt ist, mit echter Vollmacht Gott dient, dann passiert etwas. Dann glaubt er auch die Verheißungen. Er glaubt auch die Verheißung, wenn alles dagegen spricht. Wie ein Abraham, 100 Jahre alt, seine Frau 90, wenn ich richtig gerechnet habe. Und jetzt muss man nüchtern sehen, die Verheißung Gottes lautet, er werde dein Kind bekommen. Menschlich gesehen, unmöglich, und es passiert. Und genauso passiert es hier. Gott versorgt den Elia durch eine Witwe. Und der Mehltopf funktioniert und der Öltopf funktioniert. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, wo der Unterschied ist zwischen jemand, der biblisch glaubt, und Schwärmerei. Biblischer Glaube basiert immer grundsätzlich auf dem Wort Gottes. Auf einer klar definierten Verheißung, die Gott uns zugesagt hat. Und die Schwärmerei beginnt, wenn ich einfach nach meinen eigenen Vorstellungen denke, dass ich Gott zwingen soll, das zu tun, was ich will. Das ist Schwärmerei. Aber biblische Zusage hatte hier zweimal vor Gott her eine wirklich absolut sichere Zusage und es funktioniert. Warum war der Elia in dieser Haltung? Warum hat Gott ihn benutzen können? Warum war die Vollmacht da? Warum war hier das, was wir im nicht-biblischen Sprachgebrauch Erweckung nennen? Warum hat es funktioniert bei diesem Elia? Das ist ganz einfach, es steht in Vers 1. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Ich denke, das ist ein Punkt, den wir oft missachtet und nicht vergegenwärtigen. Wisst ihr, ich habe bei mir festgestellt, wenn der Alltag läuft, wenn der Ärger kommt, wenn du von allen Seiten Ärger bekommst, wenn du selber an deiner eigenen Unzulänglichkeit fast verzweifeln möchtest, wenn alles nicht normal läuft, dann beginnt man, das ist bösartig, aber es ist so, und das, jeder, der ehrlich ist, gibt es zu, dann beginnst du, da kannst du noch so ein frommer Mann sein, noch so eine fromme Frau, dann beginnt jeder, ich kenne niemanden, der das nicht tut, dann beginnt jeder langsam vom Angesicht Gottes wegzurücken. Du bist immer noch gläubig, du gibst Gott immer noch recht, du sagst immer noch, alles stimmt von der Bibel her, aber du stehst nicht mehr vor seinem Angesicht. Das heißt, der direkte Kontakt zu Gott ist nicht mehr so, dass er zündet. Steht ihr? Und in der Phase, wenn du in der Phase Anführungszeichen, Erfolg brauchst und dann zu den menschlichen Mitteln greifst, dann hat dich der Teufel. Es gibt in der Phase bloß eine Möglichkeit, zurückzukehren zu dem, was der Elia hatte, zum Angesicht Gottes zurück. Paulus, der ja ein Vertreter des Neuen Bundes ist, er hat was Ähnliches erlebt, vielleicht sogar noch gravierender. In 2. Korinther 12, in Vers 19 sagt er, meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Meinung der Menschen ist sehr schon mal zweitrangig. Entscheidend ist, was Gott dazu sagt. Kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Das heißt, ich rede vor dem Angesicht Gottes in Christus. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Und dann, nachdem er das betont hat, er steht vor Gott. Das heißt, er ist in Ordnung mit Gott, das heißt es. Das Zweite, in Christus, das heißt, er ist in ihm geblieben, er ist nicht herausgefallen, er ist unter dem vollen Zustrom Gottes wie in Elia. Und dann geht er hin und sagt, dieser Gemeinde, ihre Sünde auf den Kopf hinzu in einer Art und Weise, die schon atemberaubend ist. Er sagt ihnen die oberflächliche Sünde, er sagt, bei euch ist Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen und sagt ihnen gleichzeitig, aber dahinter steckt Unreinheit, Unzucht, Ausschweifung, also tiefere Sünden. Das kann er. Weil er vorm Angesicht Gottes steht. Und so war es hier bei Elia. Er steht vor Gott, neutestamentlich ist das Gleiche, was der Paulus hat, vor Gott in Christus. Solange du die Leute predigst, was sie gern hören wollen, kriegst du keinen Ärger. Ich habe immer nur Ärger gekriegt, wenn ich das gepredigt habe, was sie nicht hören wollen. Könnt ihr euch noch erinnern, schon ein paar Jahre her, wo der Mann in der letzten Reihe hinter Aufstand durch die Gemeinde gebrüllt hat, ich bin nicht hierher gekommen, um das zu hören, das kenne ich. Das ist mir klar, die Leute wollen das nicht. Wenn du Vollmacht hast, kannst du auch predigen, was die Leute nicht hören wollen. Dann brauchst du nicht ihre Seele stimulieren, kannst du die Wahrheit sagen. Ich sage, das hat Elia gemacht und das ist für mich erschütternd. Und trotzdem sagt Jakobus 5, 17, Elia war ein Mensch wie wir. Also nochmals, du hast hier keinen Superheiligen, du hast hier keinen Supermann, sondern ein Mensch wie wir. Und es funktioniert auch bei uns, wenn wir die Bedingungen eingehen. Vor Gott, in Christus, dann funktioniert es. Und da trifft natürlich auch sein Wort ein. Wisst ihr, wie viel wird verkündigt oder gepredigt oder geredet oder prophezeit, das nicht eintrifft? Das sind alles Scharlatane. Wenn ich von Gott eine Botschaft habe, dann muss es funktionieren. Dann trifft es auch ein. Es gibt Sekte, die entstanden sind, die sich auch um den Sabbat dreht, die haben prophezeit, an dem und dem Tag kommt Jesus Christus wieder, genauso wie Zeuge Jehovas und ähnliche. Und gerade die Leute des Sabbats, die haben dann gesagt, ja, er ist ja wiedergekommen, nachdem er nicht wiederkam. Da wäre es ehrlich gewesen zu sagen, er ist nicht wiedergekommen. Ich habe falsch prophezeit, ich tue Buße in Sack und Asche. Haben sie nicht getan. Sondern gesagt, er ist ins himmlische Heiligtum wiedergekommen. Was für ein Unsinn, biblisch gesehen. Wo lehrt die Bibel, dass vor der Wiederkunft Jesu der Herr Jesus unsichtbar ins himmlische Heiligtum kommt? Wisst ihr, das sind dann diese menschlichen Hilfsmittel. Wenn man vor Gott in Christus steht und vor seinem Angesicht, dann wirft man diese Dinge weg. Dann gibt man auch zu, wenn man Fehler macht. Dann geht man hin und sagt, gut, okay, Entschuldigung. Da kann man auch zugeben, ich habe falsche Endzeit-Dinge verbreitet. Ich kenne Brüder, die hochgeschätzt sind, da war ich dabei, wo die endzeitmäßig so daneben geschossen haben, dass ich bleich wurde. Ich warte bis heute darauf, dass sie öffentlich sagen, ich habe daneben gehauen. Tun sie nicht. Sie wollen ihr Angesicht wahren. Hier ist ein echter Prophet, hier trifft es ein. Was ein echter Prophet sagt, trifft ein. Was ein echter Bevollmächtigter sagt, funktioniert. Das ist kein Blabla, das ist kein bisschen Unterhaltung, sondern entweder hat es Hand und Fuß oder es hat kein. Und Gott stellt sich dazu. Er tut zwei Wunder mit diesem Mann und das dritte Wunder. Er weckt diesen Knabe auf. In Vers 21, der gestorben ist, und er streckte sich dreimal über das Kind aus, rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Jetzt kommt der nächste Punkt. Nicht nur, dass das passiert, was hier vom Elia vorm Angesicht Gottes gesagt wird, sondern Gott erhört auch seine Gebete. Das ist ein zentraler Punkt. Es ist dramatisch, was dann in Vers 24 steht. Da sagt die Frau, nachdem sie das alles sieht, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort Gottes in deinem Mund Wahrheit ist. Wohl dem, von dem letztlich dieses Zeugnis gesagt werden kann. Oder bin ich bloß jemand, der bla bla macht, der nur redet, der alles theoretisiert, wo nichts durchschlägt, der vielleicht die Seele der Menschen kitzelt, aber schlägt nicht durch. Wisst ihr, das ist einfach Endzeit auch, dass das verbreitet wird. Alle sind unzufrieden, letztendlich, alle haben Vorstellungen. Wenn ich bloß die Endzeit-Szene angucke, was da alles gelaufen ist in den letzten Jahren. Zuerst haben wir alles prophezeit, alles ganz genau gesagt. Dann kam der Schock, nachdem das alles nicht gestimmt hat. Europa ist nicht der 10-Staaten-Bund. Russland hat Israel nicht angegriffen, in Kürze, so wurde es prophezeit, ist alles nicht passiert. Dann kam die Enttäuschung, dann kam die Frustration. Wisst ihr, dann kommt der Teufel und sagt, also gut, dann stimmt das andere auch nicht und schau, stehst du nicht mehr vor dem Angesicht Gottes. Das Problem. Dann wendet man sich von der biblischen Prophetie weg und sagt, es bleibt alles, wie es war. Und dann bist du wieder im Teufel in eine Falle gegangen, weil Gott sein Wort hundertprozentig einlöst und wirklich erfüllt, auch wenn die Menschen Fehler machen in ihrer Begrenztheit. Das muss klar sein. Wisst ihr, ich glaube doch nicht bloß, weil jetzt zum Beispiel viele Dinge sich aus bestimmten Büchern nicht ereignet haben, weil die falsch waren, sehe ich doch trotzdem, dass es einen Weltstaat gibt. Ich sehe doch trotzdem, dass der Club of Rome die Welt in 10 Staatenbereiche eingeteilt hat. Ich sehe trotzdem, wie die Währung zugrunde geht. Da brauchen wir kein Prophet mehr sein, oder? Ich sehe, dass irgendwann ein Zahlungssystem kommt, wo jeder nur kaufen oder verkaufen kann, wenn er den antichristlichen Code hat, und zwar auf der Hand oder auf der Stirn. Das sehe ich doch, wie alles sich zusammenbraut. Ich sehe doch, wie die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Jede Sünde, die Gott verboten hat, ist inzwischen sogar, je nach Staat, geschützt. Katastrophe. Ich sehe doch, wie das alles passiert. Ich sehe, wie die Gemeinden abfallen. Da brauchen wir nichts mehr erzählen. Das sehe ich. Von daher weiß ich, dass die Bibel stimmt. Selbst wenn ein paar Brüder hier falsch prophezeit haben. Aber mir ist wichtig, vor Gott, das, was echt ist, das hat auch Bestand und das funktioniert auch und das funktioniert richtig. Wenn man Kapitel 18 anguckt, vor 1. Könige, da ist ein Mann, der heißt Obadja. Und das ist ein gottesfürchtiger Mann, der verbirgt die Propheten, versorgt sie, dass der Ahab, dieser Terrorist, sie nicht umbringen kann. Jetzt kommt eigentlich etwas, das hat mich tief erschüttert. Jetzt könnten wir sagen, dieser Obadja ist ein wahrer Gottesmann. Aber wisst ihr, was da noch für ein Unterschied ist? Obwohl er wirklich Gott dient und vor Gott steht, erkennt er, dass der Elia noch ein anderes Kaliber ist. Und jetzt sagt er zu ihm in Vers 10, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Hätte man erwartet, dass sagt, unser Gott, wisst ihr, das ist das endzeitliche Szenario, unser. Man nimmt das, was Gott setzt oder gibt, nimmt man nicht mehr an, sondern man wird fast demokratisch unser, alles gleich, alles Einsmacherei. Elia, den Vers 15, sich dann nochmal offenbart, sagt was ganz Erstaunliches. So wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe. Er sagt wiederum, betont ganz einfach, ich stehe vor Gott. Mir sagen auch Leute, ich bin sicher, das ist der Wille Gottes. Ich stehe vor Gott und sage, wo sind deine zwei Zeugnisse, warum hat es noch keiner gemerkt? Steht ihr? Es gibt Regeln. Ich habe die erlebt. Etwas, das vor Gott richtig war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie eine Kette ging das durch. Überall kam von Gott her, von den unterschiedlichsten Charakteren, von den unterschiedlichsten Hintergründen. Ja, ich habe erlebt, wie etwas nicht von Gott war. Da war die Person völlig überzeugt, das ist der Wille Gottes. Wir haben dann gesagt, wir haben kein Zeugnis. Und ich habe gar niemanden gefunden, der ein Zeugnis hatte. Dann war dasjenige beleidigt, weggegangen, wurde nie mehr in Albstadt gesehen und ich weiß nicht, wo es heute ist. Aber das ist ein Problem. Wenn wirklich was von Gott ist, dann habe ich ein Zeugnis. Und zwar nicht eins, sondern drei. Aus zwei oder drei Zeugen muss jede Sache bestehen. Das ist ein Rechtsprinzip. Wenn man das jetzt sieht, er steht vor Gott, sagt er in Vers 15, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Obadja erkennt es. Und er hat auch die Vollmacht, das Volk zur Buße zu rufen. In Vers 21, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herrgott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Also ich lese jede Woche Idea Spektrum. Jetzt habe ich zwei Idea Spektrum auf einmal gelesen. Das ist so das Mitteilungsblatt, was in der christlichen Welt so in den Evangelikale geht. Wenn ich das lese, was da drin steht, da geht es mir nicht bloß kalte Buckel runter, sondern eiskalt. Da muss ich mich manchmal fragen, zu was für Unmöglichkeiten sind eigentlich Gläubige fähig? Das kannst du nur noch mit dem Abfall der Christenheit erklären, was da alles passiert. Da hat keiner den Mut, zur Buße zu rufen. Wisst ihr, und wenn ein Mensch vor Gott in Christus ist, hier siehst du Elia, dann hat er auch den Mut, den Leuten den Bußruf zu geben. Zu mir hat mein Bruder gesagt, so hart dürfen wir nicht vorgehen, sonst kommen die Leute nicht mehr. Obwohl das kaum jemand wagt zu sagen, denken ganz viele so. Ich sage es nochmals. Ich habe damals das gesagt und ich sage es wieder. Lieber die Wahrheit 100% uneingeschränkt weitergeben und danach handeln und es sind dann bloß 5 da, als nur der geringste Kompromiss zu machen und sind 500 da. Ihr begreift? Vor Gott. Wenn Gott sagt, du stehst vor 5, dann stehst du vor 5. Wenn Gott sagt, stell dich vor 500, dann stellst du dich vor 500. Aber letztendlich ist es Sache zwischen dir und Gott. Ich darf nicht, um das, was vor Menschen angesehen ist, zu manipulieren, darf ich nicht beginnen, nicht mehr vor Gott zu stehen, um menschliche Mittel zu ergreifen. Das ist ein Riesenproblem im Reich Gottes. Ich habe volles Verständnis, wenn ein Mensch da in Panik kommt, da habe ich Verständnis. Aber ich kann nur sagen, dann musst du es aushalten, selbst wenn es schief geht. Das ist ein Problem. Elia, problemlos. Die Geschichte kennt ihr alle. Er lässt Feuer vom Himmel fallen. Das ist ein Wunder. Er fordert die Baalspriester heraus. Die Baalspriester waren eine ungeheure Macht. Das sehen wir schon in ihrer Anzahl. Sie waren die Staatsreligion. Die hat er herausgefordert. Das ist wie wenn ich heute hingehe und sage, wer sich auf eine Kindertaufe verlässt, fährt in die Hölle. Das ist genauso, wenn ich hingehe und sage, wer sich auf seine eigenen Werke verlässt, fährt in die Hölle. Nur das Opfer Jesu rettet. Nur der Herr Jesus kann dich retten durch seine Gnade. Er ist hingestanden, hat die Baalspriester herausgefordert und hat letztendlich den niedergerissenen Altar Gottes wieder aufgebaut, so wie Gott es sagt. Das heißt, er kehrt zurück zu den Prinzipien der Bibel und tut wieder das, was Gott will. Er gießt sogar noch Wasser drüber. Die Baalspriester versuchen, ja, ihr kennt die Geschichte, ihren Gott, der ein Götze war, zum Eingreifen zu bewegen und es passiert nichts. Elia verspottet sie sogar. Als kein Feuer vom Himmel fällt, dann gießt er über sein Opfer sogar noch Wasser drüber. Wie sicher musst du sein, dass du über Opfer Wasser drüber gießen kannst? Wie sicher musst du sein, dass Feuer vom Himmel fällt, dass du so etwas tust? Wenn du 100% sicher bist, dass das, was du sagst und tust, vor dem Angesicht Gottes passiert und echt ist und durchschlägt, dann kannst du auch noch einen Kübel Wasser drüber gießen. Das Feuer fällt. 100%. Es ist gefallen. Und dann räumt er unter den Balzpriester auf. Das ist einmal ein Zeichen von geistlicher Vollmacht, wenn man aufräumt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Elia zeigt hier eine ungeheure Vollmacht. Er handelt nach den Erweisungen, nach den Verheißungen Gottes radikal und es funktioniert alles. Es schlägt alles so durch, dass es schon atemberaubend ist. Jetzt können wir ja sagen, ja, na, ich bin kein Elia, meine Seele ist nicht so stark, meine Schwäche ist größer, ich stehe nicht so vor Gottes Angesicht, aber das gilt nicht, weil in Kapitel 19 von Vers 1 an wird unsere Geschichte erzählt. Ahab, dieser böse König, erzählt es seiner noch böseren Ehefrau, der Isabel, und sagt, dass er hier wirklich auch die Baalspriester umgebracht hat. Und dann sagt Isabel in Vers 2, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Das steht im Hebräischen Nefesh, also mit ihrer Seele. Kennt ihr das, dass man droht? Ich kenne das. Ich habe schon Morddrohungen gekriegt, dass ich in der Bank auf dem letzten Stuhl saß und zu Gott geschrien habe, soll ich die Polizei holen, soll ich mich auf dich verlassen? Dann kam von Gott her ungeheure Ruhe über mich. Keine Polizei, setz dich auf den letzten Stuhl, ich werde es regeln. Der Mann, der unterwegs war, der ganz klar gesagt hat, ich bringe jetzt diesen ekeligen Gläubiger um, der hat umgedreht. Phänomenal. Wisst ihr, und jetzt kommt die menschliche Seite. Wenn ich jetzt da sagen würde, ich bin hier gesessen in völliger Glaubensruhe und habe Gott gedankt, dass sein Wille geschieht, wäre ich ein elender Heuchler und Lügner. Wir haben die Hosenbeine geschlottert vor Angst, ist euch das klar? Wenn mir einer sagt, dass ihm die Hosenbeine nie schlottern und dass er in so einer Situation keine Angst hat, glauben wir zuerst mal nicht. Ich weiß, wie ein Mensch strukturiert ist. Das ist zuerst mal normal, dass man Angst hat. Dann beginnt ein Glaubenskampf, ein Gebetskampf und dann irgendwann kam die Ruhe. Aber zuerst einmal haben sie geschlottert, aber wie? Bei Elia ist genau gleich. In Vers 3 heißt es, und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Da kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Und er selbst ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit. Kennt ihr das Maß, wie weit man in die Wüste geht, laut 2. Mose? 3 Tage. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Er bat für sich den Tod und Speis ist genug, sonst nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wisst ihr, jetzt kommt das Interessante. Er steht immer noch vor Gottes Angesicht. Er ist immer noch vor Gott. Er wendet sich an Gott in seiner Not, in seiner Verzweiflung. Aber menschlich hat der seelische Bereich den geistlichen überlagert und er ist voll Verzagtheit. Er geht jetzt hin und sagt, lass mich sterben. Ich bin ein ganz schlechter Statistiker und ich bin noch schlechter, wenn es darum geht, Jahre einzuschätzen. Wenn ich sage, es ist 3 Jahre her, könnt ihr davon ausgehen, dass es 10 sind. Ich hab einfach ein ganz schlechtes Gespür für Zeit, wie es abläuft. Wenn ich jetzt sage, dass ich die ersten 20 Jahre der Gemeinde nie gedacht habe, irgendwann aufzugeben, dann könnte das hinhauen. Aber irgendwann kam das erste Mal der Gedanke, ich gebe auf. Kennt ihr das? Ist ja schon mal normal. Wenn ein Mensch erschöpft ist, wenn ein Mensch die Nase voll hat, und jetzt kommt das Problem, jetzt sehen wir das Problem. Dieses Problem, wenn man nicht mehr will, dieses Problem, wenn man resigniert ist, was passiert? Er setzt sich unter den Ginsterstrauch und sagt zu Gott, das ist der erste Fehler, den er macht, es ist genug. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, dass Gott mich nie über meine Kraft versuchen wird. Dass Gott es nie zulassen wird, dass ich eine Versuchung habe, die meine Kraft überschreitet, die er mir gegeben hat. Es heißt zu Deutsch, ich kann nie sagen, es ist genug. Er sagt, wenn genug ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Da hat der Elia einen Fehler gemacht, menschlich. Er hat festgesetzt, wann genug ist und Gott sagt, er sagt, wann genug ist. Er bittet für sich den Tod. Der Mensch stirbt im Wille Gottes und nicht an seinem Wunsch. So nimm nun, Herr, mein Leben oder meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wisst ihr, was jetzt passiert? Er sieht nicht mehr das Angesicht Gottes. Er sieht nicht mehr, was Gott ihm gibt. Er sieht nicht mehr seine Berufung. Er sieht nicht mehr die Vollmacht. Er sieht nicht mehr sein Sieg über die Baalspriester. Das sieht er alles mit einem Schlag nicht mehr. Wisst ihr, was er sieht? Sich. Wenn du dich betrachtest, ich weiß nicht, was du siehst, wenn du in den Spiegel guckst. Ich weiß es. Wenn ich in den Spiegel gucke, geistlich, dann sehe ich, wie ich bin. Dann sehe ich alle meine Fehler, dann sehe ich alle meine Niederlage, dann sehe ich meine Charakterschwächen. Manchmal sagt sie mir, meine Frau, aber lieb. Aber sie braucht es mir gar nicht sagen, ich weiß es selber. Das ist das Problem. Wenn du in den Spiegel guckst, weißt du sie selber. Wenn du dich dann ärgerst, dass der andere es sagt, dann bist du immer noch nicht in der richtigen Stellung. Dann bist du ja immer noch verdrängend. Und hier ist jetzt etwas. Jetzt kommt plötzlich der Engel des Herrn. Wir wissen aus der Prophetie, hat schon Luther gewusst, wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der Engel des Herrn der Herr Jesus ist. Jetzt kommt plötzlich etwas, wenn einer seiner Heiligen, die er benutzt, am Boden liegt, da heißt es, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Das heißt, der Herr fängt dann an, sich um uns zu kümmern. Und er gibt uns dann geistliche Speise, flüssig und fest, beides. Weil du brauchst beides, dass du Kraft hast, das zu tun, was der Elia jetzt tun sollte. Das heißt zu Deutsch, auch wenn jemand resigniert und der Kopf wie ein Vogelstrauß in den Sand steckt, ist das letztendlich kein Kriterium. Sonst Kriterium ist, hat Gott noch etwas vor? Was ist dein Wille? Das war der zweite Fehler vom Elia. Der erste ist, dass er sich betrachtet hat und der war schon übel. Die Konsequenz aus dieser Betrachtung gezogen hat und das Zweite, dass er nicht darauf bedacht war, dass Gott entscheidet, nicht er. Wisst ihr, wir lesen die Bibel ja manchmal schon oberflächlich. In der Bibel steht, dass ich Kind Gottes bin, aber da gibt es einen zweiten Teil davon. Ich bin Kind Gottes, das gefällt allen. Aber der zweite Teil heißt Eigentum Jesu. Studiert einmal die Schrift auf das hin. Das heißt, ich bin nicht nur Kind Gottes, dass er als Vater für mich sorgt, sondern ich bin auch Eigentum Jesu. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Herr der Gemeinde. Er entscheidet, was ich tue und nicht tue. Nicht die Menschen. Wenn ich nach den Menschen gehen würde, wäre ich erledigt. Sondern er entscheidet es. Und jetzt haben wir hier einen entscheidenden Punkt. Und zwar, er sagt ganz klar, steh auf. Wisst ihr, was das heißt? Paulus sagt, er ist vor Gott in Christus. Damit ist gemeint nach alttestamentlicher Situation stehen. Man steht vor Gott in Christus. Einmal sagt Paulus, wir stehen durch den Glauben. Also ich formuliere es jetzt in der Wir-Form. Durch Glauben. Damit sagt letztendlich der Engel des Herrn, der Herr Jesus, steh auf, stell dich wieder auf deine Glaubensgrundlage vor Gott in Christus, iss jetzt diese geistliche Speise, tu jetzt den nächsten Schritt, den ich dir zeige. Und weiter kommt er gar nicht, weil der Elia schläft wieder ein. Seid ihr schon mal vor Enttäuschung eingeschlafen? Ich bin das schon. Völlig enttäuscht vor Gott und Menschen. Und dann schläfst du ein. Und dann kommt der Herr Jesus und weckt dich. Und sagt, steh auf. 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn, jetzt kommt die Begründung. Der Weg ist sonst zu weit für dich. Also er sagt ihm ganz klar, hey, ich sag's in meinen Worten. Steh sofort auf. Hör auf mit dem sich gehen lassen. Steh auf, hör auf mit Schlafen, iss und trink, weil du hast hier einen Weg vor dir. Ich werde dich jetzt senden. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich muss auch in solche Krisensituationen, und jeder Gläubige kommt in solche Krisensituationen, muss ich aufstehen vor Gott in Christus und muss mich vom Herrn neu senden lassen. Wenn ich solche Krise hatte, die hatte ich, nicht nur einmal, dann habe ich immer das Gleiche gebetet. Da habe ich vor Gott gebetet, führ mich neu in deine Berufung hinein. Wisst ihr, was das heißt? Was ich damit zugebe? Dass ich meine Berufung nicht mehr wahrnehme. Dass ich abgedriftet bin. Führ mich neu in deine Berufung hinein. Das passiert hier. Er stand auf, aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise, das, was der Herr mir gibt, 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Horeb, den Berg Gottes. Er ging bis an den Berg Gottes, den Horeb. Das müsst ihr mal vorstellen, was das bedeutet. Diese Speise ist so gewaltig, dass du 40 Tage und 40 Nächte, 40 ist die Zahl der Prüfung, nicht um es um 5 mal 8, 5 Gnade, 8 Neuschöpfung, durch diese Prüfung erschöpft praktisch Gott in deinem Inneren das Alte weg und lässt etwas Neues entstehen. Und hier ist diese Neuschöpfung, die dann geschieht und sagt, jetzt lauf. Und dann läuft er bis zum Berg Gottes, der Horeb. Und was ist der Horeb? Das ist wiederum die Stätte, wo er Gott begegnet. Wisst ihr, was das bedeutet? Man überliest es so gern. Er steht die ganze Zeit auch, als er läuft vom Angesicht Gottes, weil er nämlich ganz genau weiß, wo er hin muss. Er überlegt nicht, oh, werde ich es schaffen, werde ich dorthin kommen, sondern er hat einen ganz klaren Auftrag von Gott. Merkt ihr was? Das ist der gleiche Elia wie am Anfang. In seiner Schwäche der gleiche. Er hat eine Zusage und er läuft aufgrund dieser Zusage 40 Tage, 40 Nächte und kommt auf der Horeb. Jetzt geht er in eine Höhle und bleibt dort über Nacht. Und jetzt redet Gott zu ihm. Jetzt kommt der lebendige Gott, der seelsorgerlich in unseren Herzen handelt und sagt, was willst du hier, Elia? Als der Engel des Herrn, die Magd, die in die Wüste geschickt wurde von ihrer Herrin, findet, fragt er sie, wo kommst du her, wo willst du hin? Wo kommst du her, wo willst du hin und was willst du? Was willst du hier? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, was die richtige Antwort gewesen wäre? Richtige Antwort wäre gewesen, der Engel des Herrn hat mich in meiner Enttäuschung aufgeweckt. Der Engel des Herrn hat mir befohlen, im Wille Gottes 40 Tage und 40 Nächte zum Horeb zu gehen. Hier bin ich, Herr, rede, dein Knecht hört. Das wäre biblisches Niveau gewesen. Merkt ihr etwas? Unsere Sündenatur, unsere alte menschliche Natur ist so lahm, so lasch, so verderbt, so phlegmatisch, so kaputt, dass in der Regel, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, Gott oft bei uns eine Neuorientierung, ein neuer Aufbruch, ein neues Stehen vor Gott, ein neues Hineinführen in das Lebendige nur erreichen kann, wenn er 2 oder 3 Erziehungsmaßnahmen bei uns ansetzt. Das geht nicht auf einmal. Weil Elia sagt das nicht und sagt, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, den die Kinder Israel haben, deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Ich bin allein übrig geblieben. Sie trachten danach, mir das Leben oder die Seele zu nehmen. Wisst ihr, was er erzählt? Er erzählt Gott seine Befürchtungen. Er lässt einfach aus seiner Seele die Angst und das, was ihn umtreibt. Warum ist er denn geflohen? Warum? Er hat die Angst vor der Isabel, dass ihn umbringt. Und genau das kommt jetzt raus. Das heißt, diesen einen Punkt, diesen zentralen Punkt, dass er sich Gott so anvertraut, dass er sagt, wie der Paulus, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, kann er hier nicht. Ist noch zu belagert. Und jetzt überflutet seine Seele und jetzt bricht es hervor, seine ganze Angst. Was sagt Gott zu ihm? Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Das ist eine ganz einfache Sache. Er sagt, komm aus der Höhle raus. Manchmal müssen wir aus unserer Höhle raus und tritt auf den Berg. Was ist ein Berg? Gott hat sich geoffenbart auf dem Sinai. Gott hat sich geoffenbart auf dem Berg Tabor. Die höchste Offenbarung Gottes ist sicher Golgatha. Gott hat sich immer auf Bergen geoffenbart. Er hat zwar auch in der Tiefe sich geoffenbart, um die Heide zu beschämen, aber in der Regel offenbart er sich auf den Bergen. Das heißt, er sagt zu Deutsch, komm raus, ich will dir neu begegnen. Das ist der Berg. Ja, jetzt kommt ja dieses Szenario, der furchtbare Wind und das Erdbeben und alles, überall ist Gott nicht, ist euch aufgefallen, wenn ich das lese, da kriege ich fast eine Gänsehaut. Der Elia wusste ganz genau, als diese gewaltigen Dinge geschehen, dass Gott da nicht drin ist. Und er wusste. Wisst ihr warum? Weil er trotz seiner Verzagtheit vor Gott in Christus war. Das ist das Problem. Ich kann vollkommen vor Gott ehrlich, aufrichtig sein, vor ihm stehen und trotzdem kann meine Seele verrückt spielen. Es geht. Er ist ehrlich vor Gott Und dann heißt es, nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säusels. Es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er fragte ihn wieder. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, und jetzt erzählt er genau das Gleiche. Und dann sagt er, ich bin wieder allein übrig geblieben. Jetzt kommt das, was mich unendlich tröstet. Ich habe ein Beispiel, ich könnte euch das erzählen, von einem Mann, der so unterdurchgegangen ist, wie ich noch nie jemand habe kennengelernt, der in so einer Situation so unterdurchgegangen ist. Ich habe den persönlich kennengelernt. Und da ist das Gleiche passiert wie hier. Ich hätte ihm gesagt, jetzt bring dein Leben vollends ganz in Ordnung. Er hat erzählt, was er getan hat und was Gott an ihm getan hat, wie er dann angefangen hat, sein Leben aufzuräumen. Ich wäre dann der Typ gewesen des Perfektionisten, der gesagt hätte, bring's voll ganz in Ordnung und dann wird Gott dich benutzen. Und da siehst du etwas. Er ist immer noch verzagt. Er hat die Angst immer noch nicht ganz überwunden. Und trotzdem entscheidet Gott, dass er dienen darf. Du kannst noch so schwach sein, und noch so wackelig, wenn Gott sagt, jetzt, dann ist jetzt. Du brauchst deine Seele nicht kontrollieren und ich brauche meine auch nicht kontrollieren. Sondern wenn Gott sagt, jetzt, dann ist jetzt. Er sagt zu ihm, kehre wieder auf deinem Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safans von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten. Wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Ungeheure Aussage. Das Erste, was hier die Bibel sagt, geht zurück. Wisst ihr, wie viel das waren? 80 Tage. 40 Wüste bei Tag, 40 Wüste bei Nacht. Hat die Speise gereicht? Ja. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, reicht deine Kraft. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann reicht deine Speise. Du brauchst dir nie Gedanken machen, ob das reicht. Und dann sagt er, geh zu den Heiden und handle, geh zu Israel und handle. Und jetzt sagt er was Entscheidendes. Es war für einen Propheten jetzt ja schon mal normal. Jetzt kommt wieder eine gewaltige Prophezeiung, die sich erfüllt hat. Gott offenbart sich ihm. Wisst ihr, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich ein Kopfwissen habe, das ich angelesen habe, oder ob Gott sich mir offenbart. Ich kann euch nur eine Sache erzählen, und die ist einmal in meinem Leben vorgekommen. Als ich diese Kämpfe hatte, wir hatten ja Kämpfe auf Leben und Tod. Da bin ich einmal am Abend, bin ich da geguckt, ich habe immer so gegen 10, 11, 12 Uhr beginnt meine Blütezeit, Samstagnacht, da bin ich immer aufblüht. Saß ich beim Wort Gottes und ich musste dann beten, ich kann es nicht erklären, ich musste beten und habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr, ich muss zumachen, ich halte es nicht mehr aus. Da hat Gott sich so geoffenbart, dass ich die Bibel zumachen musste. Ich verstehe es bis heute nicht, nie mehr passiert, einmal passiert, so brutal. Und da habe ich begriffen. Es hat mich so geprägt, dass wenn Gott sich offenbart, dann kannst du alles andere wegtun. Und er offenbart sich hier ganz gewaltig. Und jetzt sagt er ihm etwas. Er sagt, es sind immer nur 7000 übrig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Endzeit kann noch so schlimm sein. Diese 7000, das ist eine symbolische Zahl. 7 mal 1000 für das Neue Testament. Für das Alte Testament können es genau 7 gewesen sein. Neutestamentliche symbolische Zahl. 7 mal 1000. 7 ist Gott, 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Das heißt, Gott hat immer seine Leute im größten Abfall, im größten Elend hat Gott immer seine Leute. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das sagt er jetzt am Elia. Er sagt, ich habe meine Leute. Was der Elia nicht gewusst hat, das ist mir auch erst danach aufgefallen, der Elia hat selber zu den 7000 gehört. Oft wissen die gar nicht, dass sie zu den 7000 gehören. Er hat selber dazugehört. Jetzt sagt er ihm etwas, jetzt kommen wir zu unserem anfänglichen Problem. Der Herr sagt ihm ganz klar, dein Nachfolger ist bereit. Gott bestimmt ganz genau, wie lange wir arbeiten sollen. Gott bestimmt ganz genau, was wir arbeiten sollen. Gott gibt genau unsere Aufgabe und Gott sagt auch, wer der Nachfolger ist und Gott sagt auch, wann die Zeit vorhanden ist. Komme ich erschüttert. Und er sagt, reg dich nicht auf. Ich sage es einmal in meinen Worten. Du glaubst, du bist allein, aber es sind 7000 da. Du kannst in aller Ruhe angreifen, wie in Obadja. Es sind 7000, wie du und Obadja sind da, die Gott dienen von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Wissen Sie, es geht der Elia mit einer Selbstverständlichkeit hin, ab Vers 19, trifft diesen Elisa, und dann heißt die Vers 19 im zweiten Teil, und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm, geh hin und komme wieder, denn was habe ich dir getan? Was hat er ihm getan? Er hat ihm der Mantel der Vollmacht übergeworfen. Dann geht er hin, nimmt seine bisherige Arbeit, das ist jetzt seine menschlichen Ziele, opfert sie und folgt Elia nach und dient ihm. Das heißt, er hat es begriffen. Aber jetzt kommt das Interessante, wenn ihr weiterlest, stellt ihr plötzlich fest, dass Elias Dienst noch gar nicht fertig war. Elia hat noch Ahab und mit dem Weinberg Naboth zu tun. Da gibt es noch viele Dinge, wo der Elia noch voll frontal geistlich der Wille Gottes tun muss. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Du musst bis zur letzten Sekunde der Wille Gottes tun. Es geht nicht, dass wir menschlich beginnen, hier rumzurühren und letztendlich menschlich versuchen, hier zum Beispiel auch Nachfolgeregelungen zu tun. Ich könnte euch Missionswerke sagen, da hat man die Nachfolgeregelung hat man geregelt. Ich habe mal ein Bild gesehen von den Leuten, da habe ich zuerst gedacht, die sehen alle gleich aus. Das war ein richtiger Glenn, da ist alles geregelt worden. Wisst ihr, das Problem ist ja ganz einfach, Gott bestimmt alles. Alles. Wenn Gott will, dass du mit 95 noch dienst, dann dienst du mit 95. Wenn Gott will, dass du mit 50 aufhörst, dann hörst du mit 50 auf. Wie die Levite. Meine Frau hat auch schon zu mir gesagt, du bist doch jetzt über 50, Levite. Ja, ja. Menschlich ein schöner Gedanke, aber geistlich falscher Gedanke. Ich habe auch schon so gedacht, das ist schon auffällig mit. Du hast nur bestimmte Zeit, wo du Gott dienst und dann bist du nur noch der, der Steigbügel hält. Aber im Neuen Bund ist das anders. Im Neuen Bund ist das so, und da bin ich mit meiner Frau wieder völlig einig, du dienst so lange Gott, wie er dich schickt. Und wenn Gott dann Nein sagt, dann ist Nein. Vorher nicht. Und wenn man jetzt etwas guckt, jetzt kommen wir zu der Frage, wie erhält man Erweckung am Leben? Wie erhält man das geistlich Saubere? Wie geht das? Jetzt guckt her, da ist doch was ganz Einfaches. Da ist ein Mensch namens Elisa, da ist jetzt ein S dazwischen. Da ist ein junger Mann und der hat die gleichen Ziele wie der Prophet, der hat die gleiche Einstellung wie der Prophet, da ist alles gleich. Der wirft ihm den Mantel über, der kann das akzeptieren. Das heißt, da ist die gleiche Zielsetzung. Und das ist ein Endzeitproblem, dass in der Gemeinde die Zielsetzungen zersplittert, wie beim Mikado. So fliegt alles auseinander. Statt dass gebündelt diese alte geistliche Linie dem Herrn zu dienen, nach seinen Bedingungen auf dem Leuchter steht. Und Elia versucht sogar, den Elisa menschlich zu blockieren. Kann es sein, dass der Elia gar nicht geglaubt hat, dass der Elisa der Richtige ist? Doch, er hat es geglaubt, weil er hat ja Gott geglaubt, sonst hätte er den Mantel nicht geworfen. Aber jetzt kommen wir wieder zum Punkt, ob der ihm wohl sympathisch war. Wage ich zu bezweifeln. Wisst ihr, Elia hatte immer noch seine Seele. Die hat immer noch gekocht. Die kocht bei mir und bei dir, bis wir auf dem Sterbebett die Augen schließen. Das muss uns klar sein. Das heißt, Gott räumt das Problem des Charakters und der menschlichen Schwäche nicht weg. Das heißt, wir müssen uns mit Gott arrangieren, dass er uns benutzen kann, trotz unserer menschlichen Schwäche. Und das passiert auch hier bei Elia und bei Elisa. Und jetzt sieht man etwas, in Vers 8, Elia nahm seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so sah sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Was zeigt er ihm? Was zeigt er ihm jetzt? obwohl der Mantel übergegeben wurde, hat der Elia immer noch Vollmacht. Und er zeigt ihm, die göttliche Vollmacht bewirkt, dass auch Wunder geschehen, dass Gott durchschlägt. Und jetzt kommt das Herz des Elisa. Nachdem Elia zu ihm gesagt hat, er bittet dir etwas, sagt der Elisa, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Wer hat geistlich den Mut zu sagen, gib mir doppelt so viel Vollmacht, wie meine Väter hatten? Wer hat das? Merkt ihr was? Da ist ein Herz, das brennt, dem lebendigen Gott zu dienen. Warum sagt der Elisa das? Kann sein, dass der Elisa die menschliche Schwäche des Elia gesehen hat? Ich denke schon. Und dass er aus dem Grund ein doppeltes Teil wollte, dass nämlich die Schwäche ganz weg ist. Und wenn ihr nachher die Geschichte des Elisas seht, dann seht ihr, dass seine Schwäche halt doch nicht weg war. Seine Schwäche ist auch noch da, die taucht dann wieder in den Texten auf. Was hier entscheidend ist, er hat ein vollkommenes, hingegebenes Herz, dem Herrn zu dienen, auf der gleichen Ebene wie der Elia. Und jetzt kommt es, in Vers 12 ist ja die Entrückung des Elia, gewaltig, ein Wagen vom Himmel kommt mit feurigen Pferde. Jetzt tut Elisa etwas, Vers 13, er hob den Mantel des Elia auf, der vor diesem herabgefallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Er nahm den Mantel des Elia, der vor ihm herabgefallen war, schlug damit das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Wisst ihr, in Vers 12 zerreißt er seine Kleider. Wisst ihr, was das heißt? Er sagt, mein Altes vorbei. Ich nehme diesen Mantel Gottes als meine einzige Begleitung jetzt an. Und ich glaube, dass er genauso wirkt wie bei Elia. Er schlägt nämlich das Wasser und es passiert. Das heißt, es funktioniert. Und wenn der Übergang von zwei Ebenen, zwei Generationen so ist, dass die Herzenstellung vor Gott in Christus ist, hingegeben, man glaubt dem Wort, man geht die gleiche Linie, man versucht wirklich hier geistlich vorwärts zu gehen, dann funktioniert es auch. Und jetzt heißt es, Vers 15, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Dass das funktioniert, braucht es von Gott etwas. Keine theologische Spezialität, keine menschliche Überfähigkeit, keine besonderen Dinge, sondern das muss geschehen, was hier steht. Der Geist des Elia ruht auf Elisa, sagen die Leute. Merkt ihr etwas? Jetzt ist das zweite Zeugnis da. Das erste Zeugnis ist da vom Elia und jetzt kommt das zweite Zeugnis vom Umfeld. Das heißt, die Leute merken das. Und das dritte Zeugnis sind dann, dass er wirklich diese Wunder tut. Er wirft hier zum Beispiel in Vers 21 eine völlig verdorbte Wasserquelle, Salz hinein, Gott stellt sich dazu und es funktioniert. Wisst ihr, und das ist das Problem. Man lebt vor dem Angesicht Gottes, muss bereit sein, das, was Gott gibt, bedingungslos zu akzeptieren. Und der Dienst des Elisa war nicht harmloser wie der des Elia. Wenn ihr nur daran denkt, in Vers 24 von Kapitel 2, dass er vom Bären 42 Kinder zerreißen lässt. Er war kein Humanist. Bär steht in der Bibel unter anderem für Gericht. Löwe steht unter anderem für die Fälschung des Löwen von Juda, für den Antichrist, fürs Raubtier. Und jetzt siehst du, wie er, das könnt ihr in Ruhe daheim nachlesen, wie er lebt. Und jetzt kommt etwas Interessantes. In Vers 12 heißt es über Elisa, das Wort Gottes ist bei ihm. Wehe uns, wenn wir unseren geistlichen Dienst tun und das Wort Gottes ist nicht bei uns. Wenn Wissen bei uns ist, seelische Fähigkeit, rhetorische Fähigkeit, aber nicht das Wort, das er gibt. Ein ungeheures Problem. Vers 14. So wahr der Herr der Herrscher lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Kennt ihr das? Elia und Elisa haben die gleichen geistlichen Prinzipien. Beide stehen vor Gottes Angesicht. Beide haben das, was Gott getan hat, akzeptiert. Der Übergang ist stufenlos geschehen. Er kann dann auch predigen, er hat Gebetserhörungen. Er wohnt in Gilgal, Bild auf Golgatha. Er bekämpft den Tod. Er speist sein Volk. Er nimmt keine Ehre von Menschen. Man denkt ja, Naaman, als dieser große Heerführer kommt, kommt er nicht mal aus seiner Hütte raus. Müsst ihr mal vorstellen. Der Minister kommt, der Verteidigungsminister des Nachbarlandes, und er geht nicht mal aus seinem Hüttchen raus. Er sagt ihm, geh in Jordan, tauch dich 7-mal unter. Kein einziger der Person. Der Mann steht vor Gott in Christus. Der hat keinerlei Ehrfurcht vor diesen Menschen. Merkt ihr etwas? Ist ein Unterschied zwischen Elia und Elisa geistlich? Nö. Ist kein Unterschied. Ein alter Bruder sagt zu mir, Karl Hermann, fast weinend, ich habe akzeptiert, dass die Vollmacht unserer Väter nicht mehr da ist. Ich habe akzeptiert, dass ich das Niveau meiner Väter, die ich verehrt habe, nicht erreichen kann. Wisst ihr, was das ist? Das ist Elia unterm Ginsterstrauch. 2. Mose 15, Vers 26 sagt, wenn du Gott von ganzem Herzen dienst, wirst du keine der Krankheiten Ägyptens bekommen. Du wirst nicht krank. Gilt nur für Israel, Alttestament, ist klar. Aber ausgerechnet der Prophet Gottes, von dem steht in 2. Könige 13, 14, Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Jetzt geht sogar Gott so weit, dass er ihn in der Krankheit sterben lässt. Ein Prophet. Jesaja ist auseinandergesägt worden im Baumstamm. So sagt die Überlieferung. Er stirbt ihre Krankheit. Hat seine Vollmacht nicht gehindert, wie man nachher sieht. Er handelt selbst auf dem Totenbett noch vollmächtig. Das ist jetzt ein typischer Fall, wo jemand von Gott die Berufung erst mit dem Tod abgenommen kriegt. Gibt's auch. Ich frage mal ganz, ganz dumm und ganz einfältig. Was müssen wir tun, dass bei uns nicht dieses dumme Elend der Endzeit, dieses dumme menschliche Denken, das ich von der Bank her bis zum Wahnsinn habe mir anhören müssen, 41 Jahre lang, dieses menschliche Getue, wo noch Gott nichts fragt, was muss ich tun, dass bei uns der Übergang von den Vätern da ist, dass bei uns die Vollmacht da ist, dass alles echt läuft, was muss ich tun? Was muss ich tun, dass die Zeit des Elia zur Zeit des Elisas wird bei uns? Was muss ich tun? Ich möchte nur eine Bibelstelle zum Schluss lesen, da ist alles gesagt. Philipper 3, Abvers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Was ist das für eine Haltung? Das ist die Haltung des Elia, das ist die Haltung des Elisas, das ist vor Gott in Christus. So ist innere Haltung. Was sagt er? Lasst uns alle, die wir gereift sind, da steht im Griechischen das Wort teleios, erwachsen, so gesinnt sein. Also Grundeinstellung, die Grundgesinnung. Also diese Haltung des Elia, des Elisas vor Gott in Christus, so sollen wir gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch auch das Gott noch offenbaren. Das heißt zu Deutsch, wir brauchen nicht alles gleichschalten. Gott ist individuell. Da ist Vielfalt. Nur die Grundeinstellung muss gleich sein. Und wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Man muss dasselbe wollen und dasselbe erstreben und auf dieser Schiene Gott dienen. Dann läuft's. Ich bin tief überzeugt, wenn wir das tun, was hier in diesen 4 Versen steht, dann werden wir das erleben, was bei Elia war und was bei Elisa dann geschehen ist. Dann werden wir als Gemeinde lebendig bleiben, nicht untergehen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir den Weg dieser Welt gehen. Ich möchte beten.